Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Philipp May. Schönen guten Abend. Vom Wüstenmöhrchen wurde schon geredet, gemeint der überraschend starke Auftritt der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft in Katar. Am Abend im Viertelfinale wartete nun der Gastgeber auf das Team von Bundestrainer Dago Sigurdsson, eine Mannschaft, zusammengekauft aus aller Herren Länder. Möglich macht das eine Regelung im Handball, die es erlaubt, dass Spieler, die 3 Jahre nicht für ihr Land gespielt haben, ihre Nation wechseln können. Und so wurde aus dem deutschen Wüstenmärchen der Kater von Katar. Thorsten vom Wege.
Patrick Grötzky brachte es nach Spielende auf den Punkt.
Tut, glaube ich, alles andere als gut und tut wirklich weh. Und deshalb kann man auf jeden Fall sagen, dass es ja, für uns alle kein sehr schöner Tag ist.
Wohl wahr. Dabei hatten es die Deutschen gegen Katar auf der Hand. Doch eine miserable erste Halbzeit und eine schlechte Chancenverwertung über die gesamte Spielzeit hinweg führte zur ersten Niederlage, ein 24:26, das durch den K.O.-Modus irreparabel ist. Der Medaillentraum ist ausgeträumt, das Wüstenwunder eine Fata Morgana, weil es eben nicht so lief, wie es laufen sollte. Verwunderung bei Michael Müller, auch lange nach Spielende.
Ich denke, erste Halbzeit haben wir uns vielleicht ein bisschen zu dumm angestellt gegen Kreisläufer, da waren wir hinten dran gestanden gegen den.
Aber das war es nicht allein. Vorn scheiterten die Deutschen ein ums andere Mal, lagen so nach 20 Minuten mit 6 Toren in Rückstand, konnten bis zum Wechsel aber zumindest noch auf 14:18 korrigieren. Dann begann das Team stark, kam sogar auf 19:20 heran, aber das war's. Katar setzte sich wieder ab, profitierte von deutschen Fehlern und einigen strittigen Entscheidungen der Unparteiischen, die aber ob der eigenen Probleme niemand im DHB-Team nach Spielende thematisierte. Michael Müller blickte vielmehr schon wieder nach vorn.
Ja, ich denke, wir können jetzt noch mal kurz enttäuscht sein, aber dann heißt es noch mal einen Kopf hochnehmen und das Spiel gegen Kroatien dann eben bestreiten.
Da geht es schon um ein Ticket für das Olympia-Qualifikationsturnier und das ist nun der Anreiz für die Deutschen. Viel müssen sie eigentlich gar nicht ändern, damit das was wird mit der Einladung zur Quali für Rio. Patrick Winczek klingt fast schon trotzig, wenn er meint,
das Leben geht weiter und wir machen einfach so weiter wie bisher.
Aber eigentlich hat er damit ja recht.
Es bleibt also wichtig, am Freitag um 14 Uhr deutscher Zeit geht's gegen Kroatien. Ein Sieg und Deutschland wäre beim Qualifikationsturnier für Olympia dabei. Auch das konnte man im Vorfeld ja nicht unbedingt erwarten vom DHB-Team. Ex-Bundestrainer Heiner Brandt.
Kann man dieser Mannschaft nur wünschen, denn die hat die Perspektive durchaus. Deswegen sollte man die positiven Dinge dieses Turniers mitnehmen und dass die deutsche Nationalmannschaft eine positive Zukunft vor sich hat.
Und zum Abschluss noch ein Blick auf die Halbfinals. Katar trifft auf Kroatien-Bezwinger Polen und im anderen Halbfinale das Duell des Europameisters und Olympiasiegers Frankreich gegen den Weltmeister Spanien. Die Spanier warfen quasi mit der Schlusssirene Dänemark aus dem Turnier. Zum Fußball. Beim Afrika-Cup in Äquatorialguinea sind die von Volker Finke trainierten Kameruner schon in der Gruppenphase ausgeschieden, nach einem 0:1 gegen die Elfenbeinküste. Im anderen Spiel der Gruppe D trennten sich Guinea und Mali 1:1. Und das führt zu der kuriosen Situation, dass jetzt das Los entscheiden muss, wer von den beiden punkt- und torgleichen Teams weiterkommt. Viel los ist zurzeit auch beim skandalumwitterten Fußball-Weltverband, der FIFA. In 4 Monaten wird ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Sepp Blatter ist klarer Favorit auf eine 5. Amtszeit. Aber der Widerstand in Teilen der Fußballwelt, insbesondere in Europa, ist groß. So groß, dass jetzt kurz vor Bewerbungsschluss ein weiterer Gegenkandidat, der 5. schon, seinen Hut in den Ring geworfen hat. Und der ist durchaus ernst zu nehmen, denn es ist kein geringerer als der ehemalige portugiesische Weltfußballer Luís Figo. Aus Madrid berichtet Marc Dugge.
Es ist eine Ankündigung wie ein Donnerhall und nicht ganz frei von Pathos. Luís Figo, einer der Weltstars des Fußballs, will jetzt Weltpräsident des Fußballs werden. Ich verdanke dem Fußball, was ich bin und was ich fühle. Der Moment ist gekommen, etwas von dem zurückzugeben, was ich all die Jahre bekommen habe. Ich habe beschlossen, für die FIFA-Präsidentschaft zu kandidieren. Eine Absichtserklärung in letzter Minute. Am Donnerstag um Mitternacht endet die Bewerbungsfrist. Der neue FIFA-Präsident wird dann in einer Wahl Ende Mai bestimmt. Er habe die nötigen Voraussetzungen für eine Kandidatur, sagt Figo. So habe er etwa die 5 Empfehlungsschreiben beisammen, die von jedem Kandidaten verlangt werden. Ob seine Kandidatur akzeptiert wird oder nicht, in jedem Fall ist sie eine Kampfansage an den amtierenden, fast 79 Jahre alten Präsidenten Sepp Blatter. Wenn ich mir den Ruf der FIFA in diesem Moment ansehe, gefällt mir nicht, was ich sehe. Der Fußball verdient Besseres. Während der vergangenen Wochen, Monate, ja Jahre habe ich gesehen, wie sich der Ruf dieser Institution immer weiter verschlechtert hat. Ich fühle, dass ich das umkehren muss. Die FIFA muss wieder eine respektierte und in aller Welt geschätzte Institution werden. Er selbst ist so eine Institution. Neben Cristiano Ronaldo bleibt Luis Figo eine Ikone des portugiesischen Fußballs. Ein Land, das verdient, die Spitze der FIFA zu stellen, sagt er. Wir sind ein Land des Fußballs. Wir sind ein Land mit 5 Ballons d'Or. Darum müssen wir auch ein aktives Land und ein aktiver Verband sein und uns für die Veränderung einsetzen. Sie können auf mich zählen. Ob auch die Fußballverbände auf ihn zielen, wird sich zeigen. Figos Reformwillen und sein schillernder Name könnten ihm bei der Kandidatur helfen, sollte sie denn akzeptiert werden. Aber ob er es tatsächlich schaffen kann, sich gegen einen Sepp Blatter durchzusetzen, das steht auf einem anderen Blatt. Blatter weiß viele Fußballverbände in der ganzen Welt hinter sich. Mag er in Teilen Europas und Nordamerikas auch umstritten sein, seine Hausmacht bei der FIFA scheint bisher ungebrochen.
Aber zumindest dürfte klar sein, dass Sepp Blatter nicht in seine 5. Amtszeit spazieren wird. Es scheint ein konzertierter Versuch des Europäischen Verbandes UEFA zu sein, Blatter in den nächsten Monaten von mehreren Seiten zu attackieren. Denn neben Figo und dem jordanischen FIFA-Vize Prinz Ali bin Al-Hussein hatte ja auch der allseits respektierte holländische Verbandspräsident Michael van Praag seine Kandidatur erklärt. In Amsterdam hat er nun seine Beweggründe genauer erläutert.
Ich habe nichts gegen Sepp Blatter. Ich mag ihn sogar sehr als Mensch. Trotzdem, jemand, der eine Organisation so lange geführt hat und zur Personifizierung des schlechten Images der FIFA geworden ist, kann nicht länger das Gesicht eines Reformprozesses sein, geschweige denn einer neuen FIFA.
Ja, und für den Falle seines Wahlsiegs sei er sogar bereit, Blatter einen Beraterposten bei der FIFA anzubieten, so van Praag. Aber nicht nur die FIFA, auch das IOC hat in westlichen Demokratien keinen guten Stand. Immerhin hat IOC-Präsident Thomas Bach schon einen Reformprozess auf den Weg gebracht mit der Agenda 2020. Insgesamt 40 Maßnahmen soll bekanntlich alles viel besser werden. Das Ziel, mehr Bewerber aus demokratischen Nationen. Von deutschen Sportfunktionären wurde das natürlich gelobt in den höchsten Tönen. Schließlich will der DOSB mit Hamburg oder Berlin die Olympischen Spiele 2024 holen. Am Nachmittag war die Agenda deswegen auch im Sportausschuss des Bundestags. Thema aus Berlin, Robert Kempe.
Die Agenda 2020, 40 Punkte, die vom Deutschen Olympischen Sportbund gern als Aufbruchssignal gefeiert werden. Olympia soll kostengünstiger und nachhaltiger werden. Das sei vor allem gut für Deutschland, betont DOSB-Vorstand Bernhard Schwank.
Ich glaube, nach den Reformprozessen um die Skandale Salt Lake City war das sicherlich die einschneidendste Veränderung, die ein IOC bislang beschlossen hat. Allerdings, das muss man immer klar sagen, jetzt steht es auf dem Papier. Was kommt in der Realität an? Das ist die entscheidende Frage.
Von Schwanks DOSB-Kollegen wird dieser Fakt jedoch gern vergessen. Dort setzt man vor allem auf die gute Stimmung für die angestrebte Olympiabewerbung, die durch die Agenda entfacht werden soll. Widerspruch kommt von den Grünen.
Der große Wurf ist es nicht, weil ich erst auf die Ergebnisse warten möchte.
Bremst Özcan Mudlu die Euphorie. Denn wie die Agenda konkret umgesetzt werden soll, weiß bisher niemand. Fakt ist, das IOC will sein Geschäft sichern. Man braucht Bewerber aus Demokratien. Dort wurde Olympia von den Bürgern zuletzt immer öfter abgelehnt. Keine guten Aussichten, auch für die geplante deutsche Bewerbung.
Aber wir sagen, die Spiele nach Deutschland, erst wenn diese sogenannten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind, erst wenn es eine echte Bürgerbeteiligung gibt und erst wenn tatsächlich IOC bereit ist, mehr Transparenz zu üben.
Doch in puncto Transparenz tut sich das IOC bekanntlich schwer. Gerade bei wichtigen Wahlen wird anonym abgestimmt. Auch die Agenda 2020 wird daran gar nichts ändern. Ein Versäumnis, findet Eberhard Ginger. Wie im Bundestag, meint der sportpolitische Sprecher der Union, könne auch im IOC namentlich abgestimmt werden.
Für mich eine Form der Transparenz, die durchaus Würdigung verdienen könnte. Weil gerade die Frage Korruption, wer beeinflusst wen, vielleicht über diesen Weg dann doch etwas, sagen wir mal, ausgeschaltet werden könnte oder zumindest so gestaltet werden kann, dass man es nachvollziehen kann.
Agenda 2020 hin und her. Die Wahl einer Olympiastadt wird weiter subjektiv, geheim und somit für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar sein.
Bei den Australian Open der Tennisspieler bleibt der Weltranglistenerste Novak Djokovic ohne Satzverlust nach seinem Dreisatzerfolg gegen den Kanadier Milos Raonic. Trifft der Serbe im Halbfinale am Freitag auf Titelverteidiger Stan Wawrinka. Die Doppelträume von Julia Görges und Annalena Grönefeld sind dagegen im Halbfinale geplatzt. Die beiden mussten wegen einer Verletzung von Görges aufgeben. Heute Nacht gehen dann die Einzelhalbfinals der Frauen über die Bühne. Thomas Perlebach.
Wann immer Serena Williams hier im Melbourne Park im Halbfinale stand, hat sie anschließend auch das Turnier gewonnen. Verhindern möchte dies in diesem Jahr das erst 19 Jahre alte US-Girl Madison Keys. Serena Williams findet das übrigens richtig gut, dass Madison Keys hier so gut spielt und mit ihr eine weitere Amerikanerin, eine weitere schwarze Amerikanerin im Halbfinale steht.
She's playing great and it's good to see another American, another African American in the semifinals playing so well.
Gut gespielt, teilweise sogar sehr gut, hat nicht nur Madison Keys, sondern auch Maria Sharapova, die deshalb auch als Favoritin in das Semifinale gegen ihre russische Landsfrau Ekaterina Makarova geht.
Und ein Ergebnis noch aus der deutschen Eishockeyliga: Ingolstadt, Eisbären Berlin 5:3. Und das war Sport aktuell. Hier geht's weiter mit Jürgen Leminski und das war der Tag. Ich bin Philipp May. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.